zwei Wochen ohne dich hier aushalte.
Und dich.
Ja, genau. Und du ohne mich. Ich weiß gar nicht, wie wir das geschafft haben. In der Zeit ist sehr, sehr viel aufgetaucht. Mittlerweile unser E-Mail-Postfach ist voll. Der Anrufbeantworter ist voll. Und die Nachrichten überschlagen sich in den sozialen Medien. Ich habe auch was gewagt. Ja, was sehr riskant war. Ja,
du hast von deiner Wache gepostet?
Ja, genau. Ja. Warum ich das getan habe, obwohl das noch gar nicht so in Sack
und Tüten ist. Hat mir sogar meine Mutter geschrieben, ja, dass er mich splint postet von der Wache. Also,
ich berichte gleich mal darüber, warum ich das getan habe und vor allen Dingen, wie es ist. Ansonsten reden wir noch über Karneval in Köln. Da wurde ich selbst hier sogar angesprochen und meine Steuerberaterin hat gesagt, oh, ich wollte sie gar nicht stören. Nicht, dass sie gerade Karneval feiern. Da musste ich ihr erst mal sagen, ich wohne gar nicht da, aber egal.
Ach, hat sie dich angerufen?
Ja, sie wollte.
Wir sind ja beim Gleichen, deshalb.
Fand ich immer ganz süß. Und ansonsten, von der Schulsanitäterfront gibt es einiges. Ich glaube, das wird unser zweites Gate, was wir
unser
haben.
Zweites, unser zweites Assistenzhunde-Gate.
Genau, die Schulsanitäter, weil da überschlagen sie sich gerade mit Nachrichten. Ansonsten haben wir noch was über Gaffen. Das fand ich ganz toll, eine ganz schön interessante Story. Und Einsatznomaden. Und hierum soll es heute im Hauptthema gehen. Nee, so rum, hier, da. Ne?
Blaulichtnomaden, nicht die. Einsatznomaden.
Ach so, Entschuldigung, Blaulichtnomaden. Naja, beides so ein bisschen. Ne? Also Einsätze haben sie ja manchmal auch. Ja, und ansonsten soll es hier noch um die Reform in der Notfallversorgung gehen. So rum muss ich es halten für YouTube. Genau, die ist nämlich rausgekommen und da können wir heute auch mal ganz detailliert sprechen nach dem Intro.
Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.
Ja, es wird Zeit, dass du mal wieder nach Köln kommst.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Also spätestens März, ne? Da haben wir schon mal geguckt, ob wir da.
Ja, das wäre toll, wenn das klappt. Ja.
Aber der Dienstplan ist halt, der ist voll. Also der ist immer noch voll und es nervt mich auch. Und ihr habt ja so gesehen, ich habe ja jetzt nochmal bei mir gepostet, ich suche einen Kollegen oder eine Kollegin in der Wache, worauf du gleich geschrieben hast, Mensch, ne? Was das denn? Machst du jetzt hier nochmal die Werbung
und so viel? Jetzt.
Ja, muss ja sein.
Bist du jetzt hier. Oder suchst du schon mal deinen Nachfolger, macht ihr das so, dass wenn ihr kündigt, dass ihr
so,
quasi
so machen,
auch euch darum kümmern müsst, dass jemand anders kommt.
Nee, ich will einfach nur, dass endlich diese eine Stelle, wir haben da so eine Stelle als Rettungssanitäter, die muss besetzt werden. Echt, ich ackere, ich habe so 3 Tagschichten, eine Nachtschicht, ein Tag Pause oder einen halben Tag Pause, dann Wiederschicht heute mal frei, damit ich aufnehmen kann am Freitag und am Sonntag geht es schon wieder weiter und das hört nicht auf.
Ja. Hört nicht auf. Ja, so muss es sein. Wer Chris arbeitet.
Genau, Vollzeitarbeit ist eben so.
Aber ich kann schon mal droppen. Also ich bin ja jetzt an der Doktorandenfront und also das ist auch nicht gerade einfach. Also ich muss mich jetzt erstmal durch die Ethik kämpfen. Ethikantrag muss man schreiben, eigentlich immer, damit man es irgendwie veröffentlichen kann. Und es ist jetzt nichts, wovon ich jetzt ausgehe, dass das negativ bewertet wird, mein Ethikantrag. Aber ja. Ey, man wird da konfrontiert mit Sachen, Datenschutz, Folgeabschätzungserklärungen und was man da alles abgeben muss, bevor man überhaupt mal anfangen kann. Also es ist wirklich ein steiniger Weg. Ich kann hier nur sagen, Doktorand sein ist ein steiniger Weg, das muss man wollen.
Aber dafür, dass man nachher dann Dr. Teichmann genannt wird, ja,
ist ja, es dafür, das allemal da wert. Ja, dafür hat es sich noch gelohnt.
Auf jeden Fall, wenn du da so dastehst, am besten noch so ein Stethoskop um, obwohl du kein Arzt bist und dann, ja, ich bin genau. Dr. Teichmann. Und
wenn die Patienten dann sagen, ist denn hier ein Arzt dabei, dann sage ich, nein, aber es ist ein Doktor dabei.
Genau, oder wenn sie sagen, Herr Doktor, dann stimmt das ja sogar.
Ja, ja, eben.
Ich musste gestern dran denken, eine Patientin auch mit chronischem Schwindel rief uns an und nannte mich eben die ganze Zeit Doktor. Mein Kollege dann, er ist kein Doktor, er ist kein Doktor. Das hat sie aber nicht gehört. Herr Doktor, und gut, dass Sie da sind. Und ich habe dann auch immer gesagt, ich bin kein Arzt. Aber das hat sie immer in ihrer Schwerhörigkeit nicht verstanden. Naja, egal, fand ich auf jeden Fall gut. Und dann musste ich gleich an dich denken.
Ich wurde übrigens gestern an einer Unfallhilfstelle von jemandem gefragt, vom Roten Kreuz, ob ich denn jetzt dieser Sprechwunsch wäre. Oder ob das der andere aus dem Podcast ist.
Ah. Der war gut informiert, muss ich sagen. Ja,
also, ja, ich dachte mir auch eigentlich, so ähnlich sehen wir uns eigentlich nicht.
Nö, und ich hätte auch jetzt mal empfohlen, vielleicht den Kanal auf YouTube oder auch auf TikTok mal nachzugucken. Wer ist denn jetzt Sprechwunsch? Ich meine, wenn man das mittlerweile eingibt, da musst du nur Sprech eingeben. Kann auch nur meine Bubble sein und schon ploppst du auf. Ja,
das kann Bubble sein, tatsächlich. Also die Algorithmen sind da ja relativ fix. Ja. Das ist ja auch so lustig, wirklich, wenn ich im Video irgendwie sage Revolution Race, dann schicken mir die Leute ein Screenshot, dass sie in der nächsten Story eine Werbung angezeigt bekommen von Revolution Race zum Beispiel.
Ja.
Und da denke ich mir halt, das ist ja nicht nur, wenn ich das explizit anspreche, selbst wenn ich jetzt sagen würde in meiner Story Winterkleidung, weil ich über Winterkleidung spreche, bekommen die Leute in der nächsten Story beim Swipen auf einmal Werbung für irgendein Unternehmen angezeigt, das Winterkleidung vertreibt. Und da muss ich sagen, das finde ich ein bisschen von Instagram so ein bisschen, weil...
Machen wir alle mittlerweile, also...
Ja, aber da bleibt ja nichts beim Creator von hängen. Also das ist ja dann quasi gratis Werbung, die ich zuspiele.
Ja, richtig. Na gut, dann kommt ja noch die personalisierte Werbung, ne? Also je nachdem, was die Leute an Daten zugeben. Aber ich gehe auch immer noch davon aus, dass auch Handys gerne mal mit zuhören und so gucken, was wird da so großartig erwähnt, welches Wort erwähnt der Name. Selbst bei iPhone muss ich das manchmal so ein bisschen glauben. Denn wenn man da so hinten in die Einstellung guckt und immer weiter in den Datenschutz reingeht, dann gibt es da hinten so ein kleines Ding mit personalisierte Ads und sowas. Das muss man ausstellen. Damit das wohl nicht mehr klappt. Und dann kommt es auch nicht mehr vor, dass wenn man dreimal Briefmarkte sagt, plötzlich Philatelist wird ähnliches. Also auf jeden Fall da mal reinschauen, fand ich ganz spannend. Ich hatte auch eine Begegnung mit Azubinen in dem Schockraum, die im Schockraum noch gefragt haben, können wir mal ein Autogramm haben? Und das war so ein bisschen... Sie haben das ein bisschen laut gesagt. Ja, und dann hatte man uns auch schon so angeguckt. Ja, ich so, wollen wir das draußen machen? Jetzt ist doof gerade. Ne? Wir kämpfen hier gerade um Patienten. Und ja, dann gab es draußen noch ein Foto. Vor der Notaufnahme natürlich, nicht in der Notaufnahme. Und dann war auch alles gegessen. Also schöne Grüße in die Südstadtklinik. Ja, viel Spaß noch beim Azubi sein.
Das hatte ich jetzt gestern tatsächlich beim Karneval auch öfter, dass irgendwie vorbeigehen kam. Ist das nicht der von TikTok? Du bist doch der von TikTok. Und also ich muss ja sagen, also viele fragen dann noch ein Bild. Und da habe ich ja gar kein Problem mit. Aber womit ich dann schon ein Problem habe, ist, wenn wir eigentlich gerade im Einsatz sind. Also das sieht nicht immer so aus, ja. Weil man muss ja sagen, die Karnevalseinsätze, das ist jetzt, ich würde sagen, auf der Prioritäten- oder Dringlichkeitsliste eher so im unteren Milieu. Und selbst wenn man dann nur so steht und vielleicht noch wartet darauf, dass der Patient, keine Ahnung, was seiner Freundin Bescheid gesagt hat, wo es jetzt hingeht, finde ich aber trotzdem nicht, dass sich das gehört, dass man jetzt quasi, also die volle Aufmerksamkeit muss ja dem Patienten gelten. Ja. Und das gehört in der Situation einfach nicht, dass ich dann quasi meine Aufmerksamkeit von ihm wegnehme, nur um dann irgendwie so ein Ding zu machen, was überhaupt nichts damit zu tun hat. So. Also das muss man schon sagen. Deshalb sage ich dann immer, nee, sorry, ich bin im Einsatz. Und genau. Dann wird das meist auch verstanden, hoffentlich nicht böse aufgefasst.
Der Arrogante. Aber es ist auf jeden
nicht böse gemeint.
Er wollte kein Foto
machen. Ja, natürlich. Natürlich kann das dann sein. Also der Marcel Wilhelm lustigerweise schrieb mir dann nämlich eine Nachricht prompt später. Na, bist du nicht der mit seinen Fans kein Bild macht?
Oh.
Und dann wird safe später jemand, dem ich dann gesagt habe, nein, ich habe gerade einen Patienten, sagt dann, ja, der Louis wollte kein Bild machen vorhin. So, das ist nicht böse gemeint, aber ich denke, da wird jeder unterschreiben, dass der Patient da immer im Fokus stehen muss. So. Das darf halt die Arbeitsleistung nicht beeinträchtigen.
Genau, ich versuche dann auch immer so ein bisschen das abzuwinken, wenn sowas mal vorkommen sollte. Ich hatte jetzt, muss ich sagen, in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viele Notfälle, richtige Notfälle. Subjektiv betrachtet dachte ich so, Mensch, also jetzt passiert hier was. Weil in diesen vielen Tagen hatte ich wirklich, also ihr habt es ja gesehen in der Story, dieser eine Tag zum Beispiel, der war nur vollgeproppt mit Notfällen. Jetzt gut, die letzte Nacht, muss ich sagen, waren es wieder so 0815 Dinger. Ne? Eine Reanimation, von der kann ich noch nicht erzählen, das lasse ich mal jetzt noch ein bisschen verjähren, weil die war ein bisschen suspekt. Aber alles andere war halt so chronischer Schwindel. Ich habe hier ab und zu mal mit meiner COPD ein bisschen Atemnot morgens, das müsste ich jetzt gerne mal um 3 Uhr nachts abklären, das wäre ganz nett und so weiter. Aber ansonsten muss ich sagen, viele, viele Dinge, wo ich so, wow, gut fand. Und hörte dann auch von einer Kollegin, die mir einen Teletext, sowas gibt es scheinbar noch, schickte vom NDR, dass unsere Leitstelle zusammen mit 4 anderen Leitstellen an einem Pilotprojekt teilnehmen, in dem so eine Art Single Point of Contact eingerichtet ist. Das heißt also, die 116, 117 und die 112 zusammengeführt werden und von der Leitstelle koordiniert. Das heißt, die KV-Ärzte das nicht mehr einfach so entscheiden dürfen, sondern die Leitstelle. Vielleicht hat es ja was damit zu tun.
So. Du meinst, dass sie virtuell zusammengelegt werden. Also davon halte ich ja nicht viel, aber das geht jetzt schon zu weit ins Thema.
Genau.
Aber Genau, Karneval war wie immer sehr aufregend. Also lustig ist es immer, in Karneval passieren eigentlich immer so Sachen, die so gar nichts mit Karneval so richtig zu tun haben, weil die Leute irgendwie so leicht angeschunkelt sind und dann irgendwie sich dann immer Hilfe erwarten. Also mein Highlight war, erstens, wir standen gerade in der Notaufnahme, waren die Trage am Klammachen, dann kommt ein Mädel verkleidet und sagt, wo ist denn die Notaufnahme? Da sage ich, hier. Und dann sagt, wolltest du hingehen? Dann sage ich, hast du denn eine FFP2-Maske? Dann sagt sie, ich habe einen Moustache. Okay. Und dann kramt sie da so einen kleinen Verkleidungsbart aus und hält den dann so in der Hand. Und ich meinte dann so zu ihr, der hilft dir hier nicht weiter.
Aber das
kannst du so dein machen. Bärtchen. Ja. Und dann meine ich, das ist leider nicht, aber netter Versuch, dann haben wir eins gegeben. Und beim anderen Fall war tatsächlich jemand, der ankam oder ein Mädel sagte, ja, mein Fahrrad ist da hinten angeschlossen. Ich habe seit Jahren dieselbe Kombination, jetzt hat mein Freund das gehabt, der weiß das nicht mehr und ich kriege das Fahrrad nicht mehr auf. Dann meinte der Kollege von mir, sie können uns ja erstmal beweisen, dass das ihr Fahrrad ist. Und dann hat sie irgendwie ein Foto rausgekramt und bla bla bla. Da meinte ich so zu ihr, also hören Sie mal zu, also Fahrradschloss, wir haben zwar einen Bolzenschneider, wir können das gerne mal probieren, aber Fahrradschlösser, glauben Sie mir, die sind so konzipiert, die kriegen Sie nicht einfach so durch, das ist ja der Sinn eines Fahrradschlosses. Und dann geht meine Kollegin dahin, macht einmal Klack, Schloss auf,
fertig.
Und die war dann völlig begeistert, die war dann so völlig, oh mein Gott, danke schön, hat ein Bild gemacht, ihrem Freund geschickt, ja, Rettungsdienst hat mir gerade das Schloss aufgeknackt. Und ja, so haben wir uns dann im Prinzip strafbar gemacht, nee, war ja ihr Rat. Aber man sieht, man hilft, wo man kann.
Ja, demnächst, also auch für technische Hilfeleistungen, der Rettungsdienst ist natürlich auch für euch da. Genau. Karneval, man mag es ja nicht glauben, oder bei uns heißt es ja meistens dann auch Fasching. Es gibt so Karnevalkurs, wird ja auch in MV gefeiert. Ist ja nicht, nein, ich weiß, ist ja nicht der richtige Karneval. Aber auch bei uns wird gefeiert ordentlich, da wird immer was gemacht. Bei uns gibt es natürlich immer so von den Karnevalclubs immer Shows, da gibt es auch die Funkenmariechen und so weiter. Du lachst, du grinst, dieses Grinsen schon alleine. Ja, lass uns auch mal ein bisschen Spaß haben an eurem komischen, was ihr da macht. Ja. Und das machen die recht gut. Also ich bin jetzt am Samstag, das heißt jetzt hier ein Tag jetzt, nachdem das rausgekommen ist, dann auch wieder bei einem Karnevalclub und leg da auf. Das macht schon Spaß. Allerdings, was mir auch wieder nicht gefällt, ist immer so, sobald ich dann auflege, dann machst du so ein paar Titel, machst das Schlager und den ganzen Mist alles rein. Und sobald du was Moderneres spielst für die jungen Leute, dann kommen ja die Alten an, ja, jetzt spiel mal wieder hier mal mit Schlager, sonst ballert's hier gleich. Okay. Und
das die Geschichte, da wirst du dich auch nicht von erholen, ne?
Nee, das kommt immer wieder vor. Ich war ja letztes Wochenende schon da. Ja. Und da war das eben wieder so. Da mussten die Securities einem dann schon wegräumen. Ja. Naja, gut, aber auf jeden Fall Karneval.
Wollen wir das mal? Ja, spiel doch mal so ein paar richtige. Sowas wie pass op, Prinzessin.
Kannst du hier oben spielen. Kenne ich alle nicht.
Will dich fressen.
Nee, kannst du vergessen.
Kann man denn sowas nicht kennen?
Ja, Karnevalclubs vielleicht, wenn die ja mal irgendwie in Mengenheim oder sonst irgendwo waren, dann kennen die das. Aber so die Gäste davon, die ja nur mal leider nicht aus MV scheinbar rauskommen, die kennen das gar nicht. Also da kannst du Viva Colonia spielen, das ist aber auch schon das höchste der Gefühle. Ja. Also Brings, Klüngelkörb
und Querbeat? So. Querbeat, du musst doch hier nie mehr Faste laufen.
Nee, kannst du vergessen, wirklich.
Ja, also spiel's mal, einmal, spiel mal das, da, ja. Da die nehmen dir die Hütte auseinander. Das kann ich jetzt schon sagen.
Meinst du?
Das meine ich.
Wenn du da, ne, du bist ja leider nicht da, aber ich würde dich gerne schon sagen, so, das ist der Louis, ja, der möchte ja euch einen Song vorspielen, bei dem werdet ihr jetzt gleich alle ausrasten und dann will ich sehen, wie die Reaktion ist. Ich glaube nämlich nicht, dass das so gemacht. Die Mecklenburger sind da nicht so. Ja, ich bin schon froh, wenn sie mal so ein bisschen wippen und ein bisschen schunkeln.
Oder du spielst die falsche Musik und deshalb wippen sie nur nicht so richtig und schunkeln.
Nee, bei meiner Musik, wenn ich die spiele, dann geht's richtig rot. Aber wenn ich das spielen würde, habe ich Probleme. Definitiv. Ich habe schon mal mit Brings probiert. Geht nicht. Kannst vergessen.
Ja. Das ist traurig.
Ja, genau. Die Tabea hat uns geschrieben. Ja? Sie ist Angstpatientin aufgrund eines Schlaganfalls mit 4 Jahren. Ja, das ist recht selten. Und hat wohl so einen Klinikbesuch gehabt, wo, naja, da wurde viel gestochen, viel gesucht nach Blut und so weiter. Und das Kind heult. Ne? Das kann durchaus ein Trauma schon mal verursachen. Dann war es wohl so, dass er 2020... dann auch wieder in die Klinik musste aufgrund einer Fraktur am Arm oder einer Verletzung am Arm, wurde dann aber aufgrund ihrer Angststörung, die sie hatte, dann in die Neurologie verfrachtet bzw. gebracht und dort hat man ihr dann eben ganz barsch gesagt, von wegen, ja, was sucht sie hier, sie hat ja gar nichts zu suchen und so weiter. Sie meinte, deswegen hat sie aber auch viel Angst vor Rettungsdienst, vor Arztpraxen, vor Krankenhaus und so gleich und hat uns mal geschrieben, dass sie tatsächlich durch unsere Parodien, durch unsere Erklärvideos, durch den Podcast, wo wieder so ein bisschen Zuversicht und Vertrauen gewonnen hat und sich doch wieder auch mal traut, öfter zum Hausarzt zu gehen, zu Überprüfungen und dergleichen, fand ich krass, dass wir sowas schaffen, obwohl wir dann...
Auch mal eine positive Rückmeldung dazu.
Ja,
nee, sonst schreiben ja alle, jetzt habe ich nur noch Angst, den Rettungsdienst zu rufen.
Ja, genau, nee, aber das ist auch so, sie appelliert aber trotzdem eben daran, dass wir uns doch bitte alle einfühlsam und vorsichtig verhalten sollen. Also, ich weiß nicht, manche gehen da wohl scheinbar wie die Axt im Walde um. Gerade bei Kindern und Menschen schon ein Anzeichen des Rückzuges sollte man irgendwie beachten. Aber wenn man Angstpatientin ist, möchte ich auch dir raten, liebe Tabea, dann sollte man das auch mitteilen. Also ich meine, ich kann nicht bei jedem jetzt sofort sehen, dass der Angst hat vor Rettungsdienst, vor irgendwelchen medizinischen Einrichtungen. Und auch dort sollte man das kommunizieren, so wie du es in der E-Mail beschrieben hast. Nämlich kommt es ein bisschen so vor, als ob du da einfach nur gesessen hast und gehofft hast, dass sie erkennen, was für ein Problem du eigentlich hast. Und da ist Kooperation auf jeden Fall auch gefragt. Haben ja manche Patienten, ne, wenn man so fragt, was erwarten sie jetzt von mir als Rettungsdienst? Ja, dass sie mir helfen.
Ja. Das war der krönende, abschließende Einsatz. Da wurden wir irgendwo hin alarmiert, wo definitiv nichts mit Karneval war, im zweiten Obergeschoss und dann im Rollstuhl, kann sich nicht mehr bewegen. Und dann sind wir dann da hoch und war ein Patient, der wurde am selbigen Tage entlassen aus dem Krankenhaus, sollte irgendwie in die Kurzzeittagespflege, bis der Pflegedienst vor Ort ist, und wurde dann irgendwie zu Hause abgestellt und sagte dann 2 Stunden später, ja, er kommt nicht zurecht jetzt und er will wieder ins Krankenhaus. Im zuständigen Krankenhaus angerufen, die haben gesagt, ja, warum sollen wir den aufnehmen, wir haben keine Geriatrie, der muss in die Geriatrie. In der Geriatrie angerufen, die haben gesagt, die haben keinen Platz frei, der soll das zuständige Krankenhaus aufnehmen, bla 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 bla. Und übrigens auch ganz interessant, die Dame wusste scheinbar nicht, dass wir der Rettungsdienst sind. Sie meinte dann nämlich so, ja, sonst müsst ihr den Rettungsdienst rufen, weil die können sie ja dann zwangseinweisen, so mehr oder weniger den Patienten. Wo sie den Kollegen so meinte, wir sind der Rettungsdienst und wir versuchen gerade eben nicht daraus einen Rettungsdiensteinsatz zu machen, weil das hier absolut kein Problem gibt. Außer halt ein pflegerisches Problem, so. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, dann fühlt sich wieder keiner zuständig, kriegst natürlich dann auch irgendwie donnerstagabends keinen erreicht, bla bla bla. Und auf der anderen Seite muss man sagen, da wäre jetzt ein Bett blockiert worden auf der Station, einfach nur, weil der Patient 24/7 jetzt Versorgung braucht, aber nicht medizinisch, das wäre einfach nur eine Pflege gewesen. Und dafür jetzt dann irgendwie ein stationäres Bett platt zu machen, weiß ich nicht. Ja. Und da ist der Kurzzeit-Tagespflege irgendwie das Beste, wird morgens abgeholt, hingebracht, wieder zurückgebracht. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, was haben wir dann gemacht? Wir haben dann das örtliche Krankentransportunternehmen angerufen und gesagt, hör mal, wie sieht es aus? Und die kannten ihn schon. Ach, den haben wir doch vorhin erst zurückgefahren. Sag ich, ja, und den könnt ihr euch jetzt schnappen und den direkt wieder zurückbringen.
Retour.
Und genau, eine Retoure, genauso habe ich es auch gesagt. Ja. Und ja, letztlich haben wir das dann so gemacht und dann meinte ich zu dem Patienten, da sagte ich, also jetzt mal im Verlaub, aber ich bin 76 Jahre alt, ich bin Deutscher und das kann ja wohl nicht sein. Und dann meinten wir, ja gut, aber wir sind halt hier einfach erst der falsche Ansprechpartner und zweitens scheinbar auch eine Lücke im Gesundheitssystem. Und dann haben wir ihm gesagt, okay, also wir haben jetzt für Sie einen Krankentransport organisiert, das ist ja auch sitzend viel besser. Dann wird er Sie in den nächsten 2 Stunden abholen. Dann sagt er, 2 Stunden? Ach, können Sie mich jetzt nicht einfach schnell fahren? Also, und weißt du, draußen, unser RTW steht draußen auf einer mega engen Straße. Du siehst den Bus schon stehen, da sind schon alle Fahrgäste ausgestiegen. Ja, und dann haben wir gesagt, nein, können wir nicht. Und wir sind einfach kein Notfallpatient, ja. Punkt. Sie haben auch noch nicht mal irgendein medizinisches Problem. Und dann 2 Stunden warten, es ist dann halt nun mal so. Dann hat dann lief das alles, Krankentransport hat ihn weggebracht, wir kommen runter, der Busfahrer erstmal völlig am Ausrasten. Wieso stehen Sie denn hier noch einfach da hinten und so und so und so und so. Dann meine ich so, ja, entschuldigen Sie, ja, aber wir haben nicht angerufen, wir haben nicht angefangen. Wer hat denn angefangen? Und da sieht man dann mal, wozu diese in Anführungsstrichen Bagatelleinsätze führen. Wir fahren dann notfallmäßig mit Blaulicht 20 Minuten hin, machen die Straße dicht, weil wir denken, da ist wer weiß was. Und dann werden wir da 20, 30 Minuten beschäftigen wir uns dann mit sowas. Das führt dann dazu, dass 50, 60 Leute nicht mehr zu ihrem Termin kommen, dass der Busfahrer Überstunden macht. Ja, herzlich willkommen in Deutschland.
Mhm. Ja, vor allem nimmt das ja überhand, aber darüber reden wir nachher gleich mit den Reformen. Da bin ich mal gespannt, welche Lösungsansätze man da auf jeden Fall hat. Ein Lösungsansatz hatte die Thalia uns geschickt aus Schwerin. Ist ja mein Bundesland sogar hier. Und zwar hat sie über die Blaulichtnomaden einen Artikel geschickt. Tatsächlich nicht fremd gewesen, dass es sowas gibt. Da geht es darum, dass Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, aber auch Rettungssanitäter und Sanitäterinnen tatsächlich überall so freelancen gehen. Ja, also quasi da, wo man Leute braucht, wo Engpässe sind, werden Freelancer eingesetzt. Und das aber auch zu der großen, guten Honorar, muss man sagen. Also hier in dem Artikel ist ja einer beschrieben, den nennen sie dann Wolf, der so rund 100.000 Euro im Jahr verdient. Und teilweise so, was habe ich hier gelesen vorhin, 70 bis 100 Euro die Stunde manchmal. Und ich glaube, irgendwo hat man auch 150 Euro verdient. Das hat man sogar gezahlt pro Stunde. Ja, und bei 12 Stunden kann man sich immer hochrechnen, was der da so mitnimmt.
Ja. Genau, über den Artikel wollten wir in der nächsten Folge mal intensiver sprechen, weil das sonst jetzt einfach mit dem anderen einfach das den Rahmen sprengt. Ich denke mir jetzt Angebot und Nachfrage, ne?
Genau, deswegen Thalia, wir werden deine Anfrage und deine Meinung vor allen Dingen dann das nächste Mal nochmal mit reinnehmen, aber es ist auf jeden Fall eingegangen. Ne?
Ihr könnt uns ja schon mal Mails schreiben, was ihr denn von Blaulichtnomaden, wie es so schön heißt, haltet. Also ich würde jetzt mal sagen, aus seiner Sicht alles richtig gemacht. Das werfe ich jetzt hier mal so rein. Ja. Und
genau. Dann fand ich noch ganz interessant, der Darian aus Baden-Württemberg. Der arbeitet in der Leitstelle als Rettungssanitäter. Kann man machen, wenn man im Feuerwehrdienst ist, Feuerwehrausbildung und so weiter. Und ich fand das mal ganz spannend, dass er erstmal sagt, die Leitstellen sind alle uneinheitlich. Vor allen Dingen aber auch die Einsatzstichworte, die wir so sagen, also du und ich, ne, so P Wasser, P Tür und so, das haben die gar nicht. Bei denen ist das, finde ich persönlich, sehr kompliziert und vor allen Dingen sehr ungehaltvoll. Da gibt es so RD0. RD1 ist erstmal, RD1 ist so Sondersignalfahrt, RD2 ist mit Notarzt, bla 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 und so weiter.
Klingt nach Frankfurt. Klingt nach Frankfurt.
Nee, es ist irgendwie, ist Baden-Württemberg Frankfurt?
Nein, das ist Hessen.
Nein, ich wollte gerade sagen. Weil du jetzt so, ist aus Baden-Württemberg.
Hessen hat auch diese R-Stichwörter.
Ja, und dann geht das bei denen weiter irgendwie, dann, dass da nur Abdomen steht oder nur Atmung oder nur Gyn. Also gar nicht so richtig Zustand nach Sturz, Verletzung, Kopfplatzwunde, gar nichts. Ne? Sondern dann heißt dann so ein Stichwort RD1-Neuro, Apoplex vielleicht oder Unfall, fertig.
Ja, da muss man ja auch sagen, auch das ist überall anders. Ich gehe jetzt mal kurz auf mein Lieblingsspiel, LSTSIM, denn ich meine, das ist in München.
Also ich will ja keine große Analyse des Patienten, ne, weil das Gespräch, das führen ja immer noch wir, aber doch so ein paar Side-Facts wären noch gar nicht so schlecht. Klar, die sollen uns auch nicht so immer beeinflussen, aber nur Atmung, Trauma, Stoffwechsel.
Hä? Genau, in München gibt es auch diese RD1, RD2 Codes und da gibt es dann irgendwie hier RD1 #Bewusstsein, #Bewusstsein, #Vitale Bedrohung, #Bewusstsein, Nachforderung NA und dann so, das sind auch verschiedene R7002, dann gibt es hier RD Bergrettung, Lawinenunfall und so, also das ist so, ja nicht SQL-mäßig, aber das ist so, so datenbankmäßig runtergebrochen.
Ja. Es ist manchmal auch so, dass du auch so Side-Fakten zu dem Ort, Bohrloch-Sondierung, bitte aufpassen, bla bla bla, oder die B-Schließung befindet sich, hast du nicht gesehen, oder auch viele Feuerwehrfakten teilweise, die zu einem Objekt da sind, dass du das Einsatzstichwort gar nicht findest oder erstmal so auf dem Display runterscrollen musst, bis du irgendwie mal gefunden hast, warum du da eigentlich hinfährst. No, das ist schon immer spannend. Da muss man auf jeden Fall mal drauf gucken.
Das ist also relativ, mehr Informationen. Also bei uns ist halt so, es ist relativ einfach gehalten, das Vorgegebene, aber dafür kannst du dich dann halt in den Bemerkungstexten austoben.
Ja,
also von Kopf kaputt bis was weiß ich, findest du da alles. Und dann gibt es wiederum andere Leitstellen, da ist schon so viel eigentlich über das Stichwort, das Vorgegebene erfasst, dass du gar nichts mehr groß reinschreiben musst, außer vielleicht Eintreffen, Poll abwarten. Zum Beispiel in Aachen ist es ja wirklich, der Patient hat einen Schlaganfall vielleicht, dann drippst du einen Schlaganfall und dann steht da Notfall 1, Schlaganfall mit Bewusstlosigkeit, Notfall 2, Schlaganfall ohne Bewusstlosigkeit. Dann sagst du, der Patient ist nicht bewusstlos, gehst also auf ohne Bewusstlosigkeit, dann ist ein Notfall 1, Schlaganfall ohne Bewusstlosigkeit. Und was willst du dann noch eintippen dazu?
Ja.
Vielleicht im zweiten OG so, aber da musst du jetzt nichts mehr groß eintippen. Und bei uns, das ist eher so, steht dann so neurologisch 1 und dann Schlaganfall oder Apoplex oder was weiß ich.
Genau. Dann gab es hier noch eine Frage, was wir uns an Geräten, an medizinischen Geräten auf dem RTW wünschen würden. Hast du so eine Idee, wo du sagst, das hätte ich gerne?
Das hatte ich gelesen. War das nicht so eins mäßiges, was denn so am besten wäre oder so?
Irgendwie sowas, ne? Also nee, einfach nur, was wir uns noch wünschen, also was uns noch fehlt. Wo könnte man den Rettungsdienst ergänzen?
Ne? Also was mir persönlich fehlt, da kann ich aber schon direkt mal droppen, das wurde jetzt auch endlich entwickelt, kommt bald raus. Als Sprechwunsch-Edition ist eine Halterung für die AkkuVac, die dazu führt, dass ich nicht drücken und ziehen muss, sondern dass ich quasi ziehe und habe die AkkuVac dann in der Hand.
Okay.
Weil je nachdem, wo die AkkuVac, dann hängt die irgendwie unter einem anderen Gerät. Dann musst du so ganz komisch dann drücken und dann will sie nicht, dann musst du rütteln. Das ist einfach nicht gut gelöst.
Das ist absolut.
Und mich hat nämlich dann mal so ein Unternehmen angesprochen und sagte, MCS, er hat mich angesprochen und meinte, was kann man denn so tun? Da meinte ich, eine Halterung für die AkkuVac, wo ich nicht mehr drücken muss, um zu ziehen.
Ich habe das mal in meine Story gepackt, jetzt gerade so ein paar Antworten abgewartet. Da haben auch ganz schön viele geschrieben. Also viele sind sich einig, eine BGA möchten sie haben. Kenne ich jetzt, ich weiß, die DRF hat es gerade eingeführt.
Mehr.
Ja, die haben es bundesweit eingeführt. Ich weiß auch, unser Hubschrauber hat, glaube ich, auch eine, sagte man. Ja. Dann Sonografie. Kommt auch immer mehr auf Hubschraubern vor, manchmal auch auf NEFs. Ne? Also Ultraschall, ja, steht hier ganz oft. Ne? Sono muss gelernt werden, Sono muss geübt werden. Es ist eine Erfahrungssache, aber gerade so bei Herzbeuteltamponade und dergleichen. Eventuell auch, hier schreibt einer den Tricoder aus Star Trek. Natürlich, damit würde vieles einfacher gehen, wenn man da mal drüber gucken kann. Mehr Lukas für die CPR, ja, okay.
Also wozu würde ein BGA-Gerät führen? Im Prinzip würde man vielleicht bei einer Reha früher wissen, ob es noch lohnt, weiterzumachen. Oder
ja, was ankommt, vielleicht beim CO-Vergiftung. Ne, auch da gibt es mittlerweile Geräte, die man das vorausmachen kann. Ansonsten, ja.
Also COPD, ich würde, das sind für mich Geräte, die würde ich jetzt persönlich eher so dem ärztlichen Notdienst aufs Auto geben,
ja.
Damit die halt in ihrer ärztlichen Weisheit bessere Diagnosen treffen können und dadurch vielleicht auch die Patientenströme ein bisschen besser gelenkt werden können.
Ja, Intubationskamera, nennen sie auch Videolaryngoskop, wird sich da auch näher gewünscht.
Sollte aber eigentlich, also das ist ja eigentlich Standard.
Gibt es ja mittlerweile schon auf NEOS, vielleicht gibt es aber auch welche nicht. Venenfinder-Suchgerät, also auch ein Sono.
So was gibt's?
Nein, du kannst, mit Sono kannst du auch Venen finden, ja. Das muss dann halt nur.
Da würde ich jetzt sagen, das ist unnütter Luxus. Unnötiger
elektrischer Treppenstuhl zum Hochfahren. Kenne ich bei uns, gibt es bei uns in Rostock.
No? Ey, da muss ich mal ganz kurz Props an die Malteser Köln raushauen. Also, womit die Malteser Köln hier auf dem KTW rumfahren, da ist euer RTW ein Witz gegen. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also, die haben einen Sprinter, der ist größer als oder genauso groß als KTW wie euer Ding. Ich glaube sogar größer, der ist länger. Was ihr bei euch als RTW fährt. Dazu haben die einfach komplett elektrische, voll elektrische Striker tragen auf dem KTW, ja, womit die einen ganz normalen Krankentransport fahren. Also das ist echt der Knaller.
Es wird sich ja ändern bei uns, endlich. Ist ja jetzt bewilligt, die ersten drei RTWs mit Koffer kommen.
Ja, der Witz ist, damit sind die auch besser ausgestattet als der Rettungsdienst.
Natürlich.
Aber das ist mal ein anderes Thema.
Ja, er ist aber investiert auch, rein investiert wahrscheinlich auch in den Sanitätsdienst und so und dergleichen. Kann man machen. Finde ich auch gut, es sollte Standard sein überall. Ne?
Genau. Ja, in den Mitarbeiter investieren sollte immer Standard sein.
Richtig. NKTW mit C3 ausstatten, okay. Ne? Wendeltubus, ja, hier sind so kleine einzelne Sachen, wo
also
die
da gibt es das C1, das hatten wir damals in Aachen, das hat eigentlich schon gute Dienste geleistet. Aber ich meine, es gibt auch mittlerweile ein Sauerstoffgerät, das kombiniert ist mit einem EKG oder so. Und das stelle ich mir jetzt auch nicht verkehrt vor.
Ja. Dann haben wir noch einen Anrufbeantworter, nehmen wir den auch noch mit rein. Aber jetzt so der Einzige, den ich großartig finden kann, der vielleicht nochmal so ein bisschen. Ne? Es geht um Gaffen, das berühmte Thema.
Schönen guten Abend, liebe Ex-Kollegen. Ja, da denkt man an nichts Böses und dann sowas. Berlin Hauptbahnhof, bin gerade von der U-Bahn hoch, Richtung Bus, um nach Hause zu kommen, höre gerade euren Podcast. Übrigens natürlich. Jede freie Minute, wenn ich unterwegs bin.
Was auch sonst.
Und so oft ich kann natürlich.
Sehr gut.
Stecke noch im Jahr 2021.
Okay.
Höre aber alle Folgen einmal durch.
Okay, zum Thema.
Komme oben an, sehe viele Leute mit Handys und wäre fast ausgerastet, weil alle hatten die Handys nur, um das schönste und beste Video zu machen, haben mich kaum durchgelassen und ich habe geistesgegenwärtig die Leitstelle angerufen und den Brand gemeldet. Großer Brand im Park, es knallt öfter, also anscheinend explodierende Gasflasche.
Klingt nach Tiergarten.
Und schwarze Rauchentwicklung. Hat in der Sache schon jemand bei Ihnen angerufen? Nein, hat noch keiner. Was ich nicht gesehen habe, um die Ecke stand schon ein RTW mit Blau ohne Horn. Ein Mitarbeiter stieg aus, schnappte sich den roten Rucksack und rannte Richtung Feuer. Na gut, alles gut ausgegangen. Ich wäre fast ausgerastet und hätte den Leuten die Handys aus der Hand geschlagen. Es muss doch mal in der Gesellschaft ankommen, dass man Feuer mit Feuerwehrrufen verknüpft und nicht, oh, Feuer, wie kriege ich denn das beste Foto für Facebook, Instagram, was es nicht alles so gibt. Das habe ich schon gehasst, als ich noch im Rettungsdienst tätig war.
Gut.
Ja, Brand 4 plus Massenschlägerei aufgrund Handy aus der Hand schlagen. Genau. Klassisches alltägliches Berliner Stichwort. Ja, also ich fand deinen Satz tatsächlich gut. Feuer verbinden mit Feuerwehrrufen, das ist nicht schlecht. Ansonsten, das ist halt Berlin, ne? Hat in der Angelegenheit schön eine bei Ihnen angerufen.
Ich finde
das. Ich kann das gar nicht so cool nachmachen, aber. Nee.
Ja, natürlich, also haben wir immer allgemein Probleme. Es gibt immer überall Kameras. Es gibt, und ganz ehrlich, dieser QR-Code, der hat es halt auch leider nicht so ganz gebracht, ne? Also erstens, Handys haben es nicht so gemacht. Was aber durchaus rausgekommen ist, dass die Leute schon so teilweise mit dem QR-Code, den wir zum Beispiel auch fahren, verbunden haben. Ach ja, da ging es ja um Gaffen. Vielleicht hat man da so ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet. Aber guckt euch TikTok an, guckt in die Instagram-Reels. Ihr findet überall Videos zu Unfällen, zu Notfällen, wo gefilmt wird, wo du dich fragst, wie konnte man, ne? Und sie werden es immer weitermachen. Das werden wir auch nicht verhindern können, leider.
Ich habe übrigens über zwei Ideen nachgedacht, die ich jetzt einfach mal kostenlos teile. Sollten sie umgesetzt werden, freue ich mich über eine Umsatzbeteiligung. Und zwar zum einen, beim Joggen kommen mir immer so Ideen, dachte ich heute über einen Stiffneck nach, weil ich hatte letztens mit einer Praktikantin über die Nexus-Kriterien gesprochen. Mit den Nexus-Kriterien kann man ja quasi oder soll man ja feststellen, ob eine Stiffneck-Anlage indiziert ist oder nicht. Und darunter zählt zum Beispiel Druckschmerz über Mittellinie der Halswirbelsäule oder Intoxikation oder eine Verletzung, die darüber hinweg täuschen könnte, dass Schmerzen in der HWS, in der Halswirbelsäule bestehen, fokalneurologisches Defizit oder GCS-Minderung. Wenn das vorliegt, soll man einen Stiffneck anlegen. Und dann dachte ich mir so, okay, das Problem beim Stiffneck ist ja immer, dass der selten gut liegt. Dann habe ich so darüber nachgedacht, ob es nicht möglich wäre, kostengünstig etwas an den Stiffneck zu bauen, das dir quasi eine Information über die Lage gibt. Ich habe da irgendwie erst an so eine Wasserwaage gedacht, irgendwie okay, so. Ja. Damit du, aber dann dachte ich, okay, wenn der Patient schlecht liegt, dann ist das vielleicht nicht so genau. Aber eigentlich ja gar nicht so verkehrt, so eine kleine Wasserwaage vielleicht. Weil wenn der gerade liegt, der Patient, dann sollte es ja auch in Waage sein, ne? Wenn der nicht schief ist. Oder irgendwie so ein Lagesensor, der dir dann einfach nur so rot gelb anzeigt. Ich weiß nicht, ob sowas kostengünstig
ist. Vielleicht sowas, wenn ein bisschen Gehirnschmalz schon wegnehmen, weil es gibt mittlerweile viele Studien oder ein, zwei Studien, die auch besagen, dass Stiffneck halt einfach meistens nicht zielführend ist. Zumindest,
genau, aber ja. Das ist ja der Grund dafür, ist, weil er falsch angelegt ist.
Ja,
genau. Und dann denke ich mir, wenn man schon einen anlegt, dann sollte ja wenigstens, ich meine gut, laut S3-Leitlinie, ist ja die neue S3-Leitlinie rausgeschaut, haben wir direkt schon ein Thema für die übernächste Podcast-Folge.
Ja, auf jeden Fall, da sollten wir nochmal durchgehen.
Da wollte ich jetzt nämlich mal schauen, wie das da aussieht, ob sich da wieder was jetzt ergeben hat zum Thema Stiffneck bei HWS-Trauma.
Ja, kleiner Spoiler, Delta 30 ist schon mal, über Delta über 30 km/h ist raus. Ne? Also.
Was ist es jetzt?
gibt kein Delta über 30 mehr. Es gibt einfach kein geschwindigkeitsabhängiges Polytrauma-Schockraumkriterium näher und sowas. Das hat man rausgenommen.
Dann haben wir schon wieder ein direktes Thema, sehr gut.
Ja,
ne? Reden wir über die neue S3-Leitlinie demnächst.
Genau.
Und ansonsten kam mir noch ein anderes Thema, das ist jetzt ein bisschen fachspezifisch, aber ich habe mit Raphael Trautmann darüber gesprochen, der sagte, ja, das würde er sehr gut in der Leitstelle sich vorstellen können. Mhm. Dann denke ich mir, die Leitstelle, die werden ja immer größer, immer unübersichtlicher.
Ja.
Und ein Punkt, also wenn du zum Beispiel an die Leitstelle Köln denkst, das ist ja gar nicht möglich, da mit jemandem zu sprechen verbal, weil der so weit weg sitzt. Und dann denke ich mir, wenn du quasi so ein Display hast oder so eine Darstellung, wo du so kleine blaue Punkte siehst, die so im Raum angeordnet sind, wie die Leitstelle ist, so wie Teamspeak so ein bisschen.
Ja.
Und wenn du den blauen Punkt anklickst, dann wird direkt über IP-Telefonie so eine Sprechverbindung, Voice-over-IP festgestellt. Also nicht so mit, ich rufe den jetzt an. Mhm. Das ist Umsetzung super einfach, aber es gibt noch kein Produkt, das es abbildet. Ja. Und du klickst den dann an, und dann kannst du dem direkt ins Ohr quatschen.
Ja.
Und wenn der quasi gerade grün ist, dann kannst du ihn direkt anquatschen. Wenn der gelb ist, hat er gerade ein Amtsgespräch. Und wenn der rot ist, ist der gerade im Notruf, dann weißt du Bescheid. Und das könnte man dann sogar noch so weit führen, dass du das mit anderen Leitstellen machst. Also wenn du zum Beispiel einen Notrufreiz reinkriegst, der fehlgeleitet wurde aus München, dann gibst du irgendwie eine Leitstelle München ein und siehst dann deren Anordnung und kannst dann irgendwie den nächsten Ansprechpartner anklicken und sagst, hallo, hier ist die Leitstelle Köln, ich habe einen Einsatz für dich. Ja. So, ja, hi. Also so könnte man einfach Vernetzung besser und Kommunikation besser gestalten.
Ja.
Und zusätzlich, warte, dachte ich dann auch daran, es wäre mega cool, wenn es möglich wäre, dass du quasi nur den Telefonmast, also die Information müsste es ja geben, dass du weißt, welcher Telefonmast oder aus welchem Telefonmast das Handy anwählt.
Mhm.
Und dass du jetzt nicht den Standort hast, aber dass du so eine Heatmap erstellst live, wo angehende Notrufe herkommen. Das finde ich zum Beispiel dann für Karneval oder Laufstrecken super interessant, weil du dann siehst, okay, die Leute kollabieren gerade ab dem und dem Punkt scheinbar. Vielleicht macht es mal Sinn, da ein paar Rettungsmittel hinzustellen.
Ja.
Und
ich glaube, dass es so nicht mehr zumindest bei den Telefonanbietern schon gibt. Allein die Auslastung.
Ja, aber in der Leitstelle.
Also, richtig, also, verstehe das, ja.
Um einfach vor die Lage zu kommen und die Einsatzinformationen besser verfügbar darzustellen.
Ja, also gerade in der Stadt hast du ja die Zellen, ne? Die sind ja sehr, sehr eng angeordnet. Da lässt sich so eine Heatmap sogar sehr detailgenau machen. Ne? Auf dem Lande natürlich nicht, da reden wir von 2 bis 3 oder 5 oder mehr Kilometern. Trianguliert man halt ein bisschen rum, aber das ist durchaus, denke ich mal, möglich. Also da werden wir noch ganz viel erleben, weil, das machen wir gleich nach der Pause, ne? Hier auch einiges zu Datenschutz drin steht und was uns da im Wege steht. Unter anderem würde sowas wahrscheinlich auch wieder so Datenschutz, Leitstellen, die Mitarbeiter überwachen, aber ist ja vollkommen richtig.
Nee, es ist ja, du siehst ja nur,
was du meinst.
Den Funkmast. Und das allein diese Information in der Großstadt, das fände ich schon sehr interessant.
Ja, ich weiß. Also du meinst so über den Bereich, ich rede jetzt noch von den Leitstellen und den Mitarbeitern, die dann
gerissen. Ach so, ja, gut, aber das siehst du ja auch, wenn du so drum guckst.
Genau.
Also es geht ja nur darum, dass du den. Also der Weg in eine Leitstelle ist ja, wenn ich jetzt mit dem da hinten sprechen möchte, dann müsste ich entweder aufstehen, durch die ganze Leitstelle brüllen, 15 Meter oder was das da ist. Oder? Genau, oder, und das ist der Stand jetzt, du tippst die Telefonnummer von seinem Einsatzleitplatz ein, die oben steht.
Dann klingelt das.
Und dann rufst du ihn an, dann klingelt es bei ihm, der sieht, da ruft mich gerade der ELP irgendwas an, dann geht der dran. Ja. Aber das sind ja auch schon irgendwie so mir 5 bis 10 Sekunden Zeitverzug und das macht es so kompliziert, dass ich diese Funktion vielleicht gar nicht nutze. Das heißt, wenn ich den direkt anklicke und sage,
auch ein Group-Call wäre ganz cool, dass du sagen kannst, für alle, die jetzt zumindest nicht in einem Notruf sind, Group-Call, wir haben einen Mann, Leute, bitte die Leitung möglichst frei halten oder was auch immer, ne, beziehungsweise Klinik XY ist gerade außer Dienst, bitte nur noch alles in die Südstadt schicken. So eine Sachen wären auf jeden Fall cool.
Genau.
Ich weiß auf jeden Fall, bei uns eine Leitstelle hier in Stralsund, die ist auch ein bisschen übergreifend, das ist auch die größte, so eine der größten Bereiche, die es so gibt für Leitstellen. Und die arbeiten schon mittlerweile untereinander. Das heißt, die können ja sowieso schon die Rettungsmittel aus anderen Kreisen sehen und können die auch teilweise schon zuordnen und auch mit den Disponenten reden, aber immer noch per Telefon leider. Es gibt noch keinen richtigen Group Call, aber das wäre mal interessant.
Aber machen wir mal Teamspeak, ich denke auf. Nämlich, man muss sich in der Leitstelle einfach, die Leitstellen werden größer werden und unübersichtlicher werden. Da muss man gucken, dass man die Informationen viel besser und die Kommunikation viel besser gestaltet und einfacher gestaltet und kürzer gestaltet. Und ich denke, das wäre ein guter Weg. Und deshalb, der Raphael Trautmann sagt, ich soll mich mal in die Firma Frequentis wenden. Hab da jetzt keinen Kontakt, aber ich weiß, mich hat mal letztens auf einer Messe hier in Köln auf so einer Informationsmesse jemand angesprochen und meinte, ja, ich höre deinen Podcast, wir machen gerade die Kommunikationsschnittstelle hier für die Leitstelle Köln. Vielleicht hört er ja diesen Podcast und kann sich da mal melden.
Ja, ich hätte auch so ein paar Ideen für unseren, der jetzt gerade Schnittstellen Bei uns im Rettungsdienstsystem macht daran hapert es nämlich noch, dass wir weiterhin digitalisieren. Da ist auf jeden Fall alles drin und ich bin auch gerade für die, ich programmiere gerade die Kommunikation bezüglich ärztliche Leitung und alle Mitarbeiter in Rostock und Landkreis Rostock, weil da kommt dann manche Informationen nicht einfach so schnell an, weil viele auf den Wachenrechner gar nicht drauf gucken, was es jetzt so für neue Baustelleninformationen gibt. Also da ist auf jeden Fall einiges möglich. Bevor wir in die Pause gehen, das böse Thema, muss man fast schon sagen, SSD. Wir haben es ja angeschnitten, Schulsanitätsdienste. Und damit meiner Meinung nach die Büchse der Pandora geöffnet. Da sind nämlich ganz viele Meinungen. Wir fangen mal mit einer leichten Frage an, wo die man auch noch leicht beantworten kann, aber die nächste wird auf jeden Fall schon spannender. Es geht um Nieren.
Hi, ich habe mal eine kurze Frage. Und zwar, wenn jetzt zum Beispiel im Sanitätsdienst der Schule, also Schulsanitätsdienst, ein Fall ist, wo jetzt ein Mädchen kommt und angibt, ja, sie hatte mal eine Nierenverstopfung oder so. Oder also ich meine, das war eine Nierenverstopfung und dort auch an der Stelle eine Narbe hat, also auf Höhe der Niere. Und angibt, dass sie dort sehr, sehr extrem krasse Schmerzen hat. Und die Schule sagt, nein, kein Rettungsmittel. Der Vater kommt in einer halben Stunde. Wie ist das dann geregelt? Weil es ist ja irgendwie, dass die Patientin hat ja extrem starke Schmerzen. Und da ja schon eine Operation war, kann da ja auch irgendwas sein. Ich weiß jetzt nicht genau, was das alles sein kann, aber da gibt es ja bestimmt viele Möglichkeiten, was es da so sein kann. Und da wollte ich einfach so mal nachfragen, was das sein kann oder wie man das dann handhabt. Kann man sich gegen die Schule sozusagen widersetzen und einfach sagen, nee, ihr handelt jetzt sozusagen nicht richtig. Dies ist schon eine Indikation. Natürlich nicht für jede Scheiße anrufen, aber und dann selber über sein Handy die 112 wählen und da oder wie handhabt man das? Auf jeden Fall wäre nett, wenn ihr das beantworten könntet.
Ja, das tue ich. Also als ich das erste Mal gehört habe, bin ich erstmal aus dem Zimmer gegangen, weil ich weiß nicht, wie oft wir das schon erzählt haben, was der Schulsanitätsdienst für Aufgaben hat und welche Kompetenzen der hat.
Jetzt geht's aber los hier.
Ja.
Also man grundsätzlich kann man das sehr schnell oder einfach, finde ich, erklären. Also wenn ein Erwachsener sagt und die Schulleitung an der Stelle, das muss man einfach mal sagen, auch an der, also mit zunehmendem Alter entwickelt man vielleicht auch einen besseren Blick für Situationen und kann Dinge besser einschätzen. Und also ich würde dir davon abraten, wenn die Schule ganz klar die Aussage trifft, da ist ein Erwachsener, also der Erziehungsberechtigte auf dem Weg, würde ich dir davon abraten, dann einfach den Rettungsdienst zu rufen. Das könnte, glaube ich, nur zu Problemen führen.
Die Aufsichtspflicht liegt bei der Schulleitung, ja, und die Lehrer dann in Vertretung. Ja, wenn die sagen, so läuft's, dann läuft es so. Also wehe dir, dass du dich darüber widersetzt und da der Rettungsdienst vor der Tür steht. Ich glaube, das wird Gespräche geben. Ja. Anders ist es natürlich, wenn du jetzt, du kommst auf einen Notfall zu. Der ist noch nicht bekannt. Du merkst aber, das ist wirklich lebensbedrohlich. Ist es dir nicht vorzuwerfen, wenn du jetzt schon mal die 112 gewählt hast. Ja, es heißt natürlich auch die Schule informieren. Das ist ein Schüler, der unter der Aufsicht der Schule steht. Aber wenn du siehst, also atmet nicht mehr oder ist bewusstlos oder sowas und das wird eine 112, da würde ich dir nichts sagen. Aber dieses, du hast ja selbst schon beschrieben, du kennst dieses ganze Konstrukt Niere nicht. Du bist anatomisch da und so weiter und pathophysiologisch nicht gebildet. Aber sagst so, ja okay, das sind Schmerzen, ja, rufe ich jetzt trotzdem die 112 und sagst gleichzeitig noch nicht für jeden Scheiß in Anführungsstrichen den Rettungsdienst rufen. Ja, genau das ist es aber. Das machen einige. Ne? Die haben dann teilweise chronische Schmerzen und rufen einfach den Rettungsdienst, weil sie sagen, also jetzt möchte ich aber, dass da was passiert. Ne? Obwohl der Papa jetzt hier in diesem Fall käme. Das bitte mach's nicht.
An der Stelle muss man halt auch sagen, dass der Rettungsdienst da halt auch nicht viel tun kann.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, was genau mit Nierenverstopfung gemeint ist. Vielleicht so
ein
Verschluss der Nierenarterie oder sowas. Wobei das sehr selten ist.
Ja.
Und wenn sie jetzt sagt, sie hat da plötzlich Schmerzen im Bereich der Niere oder der Narbe. aber die sind aushaltbar, die Schmerzen,
genau.
Dann muss der Vater kommen und mit dir zum Hausarzt gehen, zum Nephrologen oder eben entsprechend dann eine Notaufnahme fahren, wenn man möchte. Aber man muss sich halt irgendwie auch davon verabschieden, dass man den Rettungsdienst ruft und der halt.
Ja.
Also der Rettungsdienst hat wirklich, das sage ich ja immer, irgendwie nur einen ganz kleinen Bereich, wo er wirklich tätig werden kann und nicht nur einen Transport durchführt. Ich weiß, man entwickelt den immer mehr in Richtung Beratungsleistungen, aber eigentlich glaube ich nur 1% ist irgendwie der Rettungsdienst überhaupt in der Lage oder 10% überhaupt was zu machen. So, ansonsten, auch wenn wir jetzt mal von dem klassischen Blasensprung ausgehen, was machen wir da? Wir fahren die Patientin ins Krankenhaus, ja. Wir holen das Kind nicht auf die Welt, wir machen keine Ultraschalluntersuchung und so, also ja.
Ist so.
Beim Schlaganfall legen wir einen Zugang und überwachen natürlich den Patienten, das ist jetzt ein anderes Thema, aber auch da machen wir ja jetzt nichts.
Gut, wir kommen schneller hin und, ne, und so weiter.
Ja, ja, aber, auf jeden Fall.
Genau. Nichtsdestotrotz, also bitte mach's nicht. Jetzt wird's ein bisschen härter. Wir hatten ja das Thema Intubieren. Und da hängen sich ja einige dran auf. Ne? Also gerade hier hatte uns jemand geschrieben, die, sie hat auch alles draufgeschrieben. Ich denke mal, ich darf es erwähnen. Die Alicia aus dem Wieland-Gymnasium in Bieberbach. Und sie
ach, die willst du jetzt hier richtig wegdissen, ja?
Nein, aber sie hat es ja so, also wenn sie es nicht, dann hätte sie schreiben können, ich will anonym bleiben. Das machen ja die meisten. Ich bin selbst Schulsanitäterin mit 16 Jahren, auch noch U18. Trotzdem habe ich in den Sommerferien den SAN-Lehrgang beim DRK gemacht, darf damit intubieren und zum Beispiel auch Sauerstoff geben. Eine Reanimation kommt in der Schule natürlich extrem quasi nie vor, zum Glück. Aber man wäre dazu ausgebildet. Man muss dazu sagen, dass es ohne einen sehr engagierten Lehrer, selbst DRK-Mitglied, nicht möglich wäre. Es besteht aber auch privat mit 16 Jahren die Möglichkeit, im DRK einzutreten, dort Bereitschaft zu machen. Ja, natürlich ist Schulsanitätsdienst vor allem Erste Hilfe und man muss wissen, wo die Grenzen der eigenen Kompetenz liegen, aber jeder fängt nun mal klein an und so weiter. Also sie würde auf jeden Fall gerne intubieren. Und Leute, also das klingt alles easy und das sieht in der SAN-Ausbildung auch super easy aus mit dem Larynx-Tubus. Ja? Ihr macht das am Phantom, um zu sehen, was dort passiert, wenn ihr assistiert. Das macht ihr im SAN-Lehrgang. Ihr habt dadurch aber nicht gleichzeitig die Berechtigung, jeden da mit einem Larynx-Tubus zu intubieren. Ne? Und bitte, also sowas muss geübt sein. Die Lage des Larynx-Tubus muss überprüft werden, muss geguckt werden. Ihr müsst das wirklich üben, ja, ob ihr es im Krankenhaus macht. Und ich glaube, im SAN-Lehrgang gehören Klinikpraktika, Rettungsdienstpraktika nicht dazu. Ja, und da einfach mal so einen Tubus reinschieben, das sehe ich sehr schwierig. Also
bei einer Reanimation. Also wenn jetzt wirklich ein reanimationspflichtiger Schüler da ist, dann könnte ich mir noch vorstellen,
Beutemaske.
Dass wenn man das mal irgendwie gemacht hat oder so und da vielleicht sehr findig ist mit 16, dass man das vielleicht macht, könnte jetzt auch sich natürlich positiv auf den Einsatzerfolg auswirken, sofern die Schule das überhaupt zur Verfügung stellt, entsprechend auch den Sauerstoff natürlich, sonst habe ich da auch nicht so viel jetzt von, kann ich ein bisschen mit Umgebungsluft aufsättigen, aber ich glaube, die Schule weiß gar nicht, ob die sowas überhaupt haben darf. Ich meine, Sauerstoff ist ja auch so eine Sicherung, ist ja überhaupt sichern können und alles.
Genau.
Da macht man sich ja ganz viele Fässer auf. Und ja, ist schwierig, aber auch, das ist wieder so ein Ding jetzt, genau wie bei Assistenzhunden. Das können wir jetzt theoretisch komplett durchspielen. De facto muss man darauf warten, dass entsprechend irgendwas passiert, ein Einsatz passiert.
Ja.
Aber ich würde jetzt grundsätzlich davon abraten, irgendwie.
Ja, also eine generelle Intubationsvollmacht, also das gibt es nicht für einen Schulsanitätsdienst. Leute, ihr macht Erste Hilfe, das müssen wir jetzt mal ein bisschen aus runter. Und es ist super, wenn ihr die Erste Hilfe könnt. Wenn ihr das übt und macht und tut, dann ist schon echt, das ist die halbe Miete. Ja, und so kleine Sachen wie Pulsoxy und sowas, immer gern ran, okay, Blutdruck messen, okay, schön, wenn ihr das könnt, finde ich super, auch wenn man da schon ein paar Werte bekommt, ihr das bewerten könnt, aber irgendwo sollte man auch einen Cut machen für SchulsanitäterInnen und Schulsanitäter, ja, wo es in invasive Maßnahmen reingeht. Und das ist Intubieren. Auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, wer das mal gemacht hat, der wird merken, dass es nicht so einfach ist wie schön am Phantom. Ne? Ich weiß nicht, wie oft du schon Larynx-Tubus gelegt hast, aber ich muss da auch immer noch ein bisschen rumwringen. Ne?
Noch nicht so oft.
Naja, also es werden bestimmt wieder einige Nachrichten kommen, aber bitte, bitte, bitte denkt daran, ihr seid Unterstützung als Schulsanitätsdienst, ihr seid nicht Entscheidungsträger im Schulsanitätsdienst und vor allen Dingen kein Rettungsdienst. Ja, ihr helft soweit und helft und unterstützt mit eurem Wissen in Erste Hilfe. Ja.
Yes.
Ah, Mensch.
Gut, lass uns mal zum Hauptthema kommen. Ist ja schon wieder eine Dreiviertelstunde um jetzt hier.
Naja, wir müssen ja auch ein bisschen, ne? Du weißt, wir haben ja eine Folge übersprungen. Genau, also gleich geht es um die Reform von unserem wie heißt es, die Regierungskommission, die entschieden wurde, und unser Herrn Professor Dr. Lauterbach, der hat das dann auch rausgebracht und veröffentlicht. Ja, wir machen aber kurz vorher Pause.
Da sind wir wieder nach dieser langen Pause, wo entweder was kam oder nicht kam. Man weiß es nie genau. Wir wissen es ja nicht.
Genau.
Wir sehen nur am Ende des Monats, ob was kam oder nicht.
Und genau, daran sehen wir das.
Es geht heute um eine Stellungnahme bzw. die vierte Stellungnahme und Empfehlung der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung. Reform der Notfall- und Akutversorgung in Deutschland, integrierte Notfallzentren und integrierte Leitstellen ist der Titel und wurde gerade von einigen sehr hoch gelobt. Es ist die Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung. Ich schieße mal direkt vorweg, da sitzen irgendwie 99% nur Leute mit Professor Doktor drin. Und ja, ich finde das irgendwie immer so schade. Es erweckt den Eindruck, wenn du nicht Professor Doktor bist, dann kannst du dich irgendwie zu keinem Thema äußern. In Deutschland wirst du auch nicht gefragt, weil du kannst ja keine Ahnung haben. Das finde ich irgendwie so schade, deshalb verstehe ich das nicht. Also es gibt ja nun mal durchaus kompetente und qualifizierte Leute auch im System. Also wieso, ja, ich finde das immer ein bisschen
schade. Aber du bist nur Experte, wenn du halt nur einen Doktortitel hast, Louis. Machst du doch bald, dann kannst du auch reinspringen. Aber wenn ich mal so gucke, also ich glaube, zwei Leute haben keinen Titel hier drin.
Ich glaube, es gibt einen, der nichts hat, und eine hat nur einen Doktortitel. Aber der Rest ist Professor Doktor.
Nee, Michaela Evans hat keinen, und Irmtraut Gürtkan hat auch nichts. Das steht zumindest hier hinten drauf. Alle anderen haben
genau,
Doktor
die zwei.
Oder
der Rest
Professor Doktor. Ja.
Genau, richtig.
Wir wollen jetzt natürlich die Kompetenz der Leute auch nicht in Frage stellen, um Gottes Willen. Ne? Also, das kannst du nachher machen, wenn du einen Doktortitel hast.
Also das fand ich jetzt zum Beispiel ganz lustig. Er ruft mich im Skiurlaub der WDR an. Ja, Luis, wir haben morgen Tagesgespräch für Reform der Notfall-Akutversorgung. Kannst du spontan dabei sein? Dann sagte ich so spontan, klappt es leider nicht. Ja, okay, wir haben da jetzt jemand anderen gefunden. Wen denn? Ja, hier den Chef der Notarzt-Ärztekammer. Wo ich mir denke, okay, das wird schon ein ganz anderes Tagesgespräch, wie wenn ich da gewesen wäre.
Ja. Hättest du mal Zeit gehabt.
Ja, hätte ich mal Zeit gehabt. Ja, was stellt denn die Regierungskommission fest?
Also auf jeden Fall betrachtet sie so einiges, auch die notfallmedizinischen Strukturen wie den Notruf 112, die Notaufnahme und die Krankenhäuser sowie eben auch die Notfallrettung. Dort wird zumindest erstmal untersucht. Ne? Es gibt hier so Ausgangs- und Problemlage, finde ich immer ganz spannend. Ne? So gerade in der Notfall- und Akutmedizin wird hier betrachtet, wie die Notaufnahme ist, welche qualitativen Vorgaben sollten hier getroffen werden in der Krankenhausplanung der Länder. Ne? Notfallversorgung durch die KVen, so heißt es ja immer, also durch die Kassenärztliche Vereinigung, durch den Kassenarzt, ne? Und die Notfallrettung, hier wird auch übrigens dann geguckt, wie sind die so ausgestattet, wie einheitlich ist Rettungsdienst, Leitstelle, Notaufnahmen, das finde ich auch immer ganz spannend, und man hat eben auch festgestellt, dass die Anzahl, jetzt springe ich ein bisschen weiter vor, warte mal, ja. Festgestellt auf jeden Fall, dass die Anzahl der älteren hilfesuchenden Menschen in Notaufnahmen gegenüber den jüngeren überproportional gestiegen ist und damit natürlich Notaufnahmen sowie Notfallrettung komplett überlastet sind.
Nennt sich demografischer Wandel.
Ja.
Eine Zahl fand ich noch interessant. Gesamtzahl durch den KV-Bereitschaftsdienst Notaufnahmen behandelte Notfallpatientinnen ist um 12% gegenüber 2009 gestiegen, also innerhalb von 10 Jahren, also in jedem Jahr mehr als 1%. Und Die Anzahl der darunter befindlichen vom KV-Bereitschaftsdienst behandelten Hilfesuchenden hat abgenommen.
Die sind runtergegangen, ja.
Um 12%.
Das heißt, immer mehr also, wahrscheinlich mehr in die Notaufnahme gegangen, als eben diesen KV-Bereitschaftsdienst.
Genau. Mhm. Und die Anzahl der ambulant behandelten Notfallhilfesuchenden ist weniger stark gestiegen als die der stationär aufgenommenen Hilfesuchenden. Und was ich relativ interessant war den Satz, von den Krankenhäusern wird zunehmend eine Fehlinanspruchnahme der Notaufnahmen beklagt, zum Beispiel durch Hilfesuchende, die mit dem deutschen Gesundheitssystem nicht vertraut sind.
Ja.
Da frage ich mich, ob das so latent drinnen steckt, dass man da quasi unterstellt, so ganz latent, durch diese Betonung auf mit dem deutschen Gesundheitssystem, dass quasi das der Zuwanderung in irgendeiner Weise geschuldet ist. Also das fand ich irgendwie so, der hat so einen komischen Beigeschmack, dieser Satz.
Na gut, aber wir wissen ja auch, dass auch unsere Deutschen das nicht wissen manchmal. Also die auch meistens überfordert sind mit unserem Gesundheitssystem.
Ja, aber deshalb habe ich mich nur darüber gewundert. Also Gesundheitssystem hätte für mich jetzt auch gereicht, aber gut. und ja, dann noch so ein paar andere Sachen. Dann wird halt über die Strukturen gesprochen. Also es wird erstmal so dieser Ist-Zustand festgestellt. Und dann muss man aber ganz klar sagen, da viele vom Rettungsdienst haben sich ja darauf Bezug nehmend gemeldet, mit Rettungsdienst hat das hier erstmal gar nichts zu tun, dieses ganze Ding. Rettungsdienst wird zweimal erwähnt, einmal in der Grafik und einmal, wo gesagt wird, die Stellungnahme zum Rettungsdienst, die kommt erst noch. Also das wird sich auf den Rettungsdienst irgendwie auswirken.
Und bei Personal da auch nochmal.
Genau, aber es hat nichts, das ist nichts für den Rettungsdienst hier. Und das finde ich auch sehr interessant, also Notfall-Akutversorgung, da sehen wir uns ja in der Notfallversorgung, aber die Notfallversorgung, da geht es hier mehr so um das Thema Leitstelle, Notfallzentren, Notaufnahme, KV-Dienst. Rettungsdienst ist da ausgeklammert.
Was ich hier auch noch gut fand, das Zitat war, 10-55% der selbstständigen Notaufnahmen vorstellenden Hilfesuchenden sehen sich selbst an einer niedrigen Behandlungsdringlichkeit und erfüllen damit aus eigener Sicht auch nicht die Definition eines Notfalls. Ja, also in der Notaufnahme oder aber auch wahrscheinlich in der Notfallrettung. Das finde ich schon spannend, also wie man das erfasst hat und dass die Leute selbst sagen, ja, also eigentlich bin ich kein Notfall, aber ich möchte jetzt, dass mir Hilfe zukommt. Dann nehme ich jetzt die Notaufnahme.
Auch schön fand ich, dass die auch festgestellt haben, dass es immer mehr Drehtürpatienten gibt. Ja. Und so Drehtüreffekte, Frequency und so weiter. Mir haben wirklich 3-4 Leute geschrieben, Hammer Luis, hast du da mitgeschrieben? Und ich kann sagen, nein, ich habe ja keinen Doktortitel, aber und auch keinen Professor, sonst wäre ich vielleicht gefragt worden. Aber man soll ja vielleicht auch nicht meinen, um jetzt mal so ein bisschen von der anderen Seite zu sprechen, dass vielleicht man das, was man so rausposaunt, vielleicht dann doch mal irgendwie die richtigen Ohren findet.
Hm. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass man das mal so bekleidet hat. Ne? Also, dass man auch hier gesagt hat, dass es intransparent ist, dass es auch ein Sicherheitsrisiko für Hilfesuchende darstellt, dass die Intransparenz, dass die Leute teilweise ja auch sagen, okay, also mit meinen Brustbeschwerden gehe ich jetzt einfach mal nur zum Hausarzt, anstatt hier mal wirklich die Notfallrettung zu rufen, weil das ja dann möglicherweise ein Herzinfarkt und ACS in die Richtung ist, dass es viel zu heterogenen Strukturen geht, auch diese heterogenen Strukturen auch nicht ineinander greifen. Das heißt, wenn der Ausarzt schließt, ist der KV-Arzt dann da. Ne? Weil hier Öffnungszeiten nicht, die Erreichbarkeiten, also wie oft rufst du beim Hausarzt an, versuchst jemanden zu bekommen und kriegst keinen, sondern den Anrufbeantworter, um eine Information zu bekommen. Genauso wie Vorhaltungen, die halt hier auch nicht gegeben sind. Wir haben bei uns 2 KV-Ärzte für 250.000 Einwohner. Dann kommen auch die Touristen dazu.
Genau, also Sie empfehlen hier unter anderem die Einführung integrierter Leitstellen. Mhm. Jetzt würden wir sagen, integrierte Leitstellen haben wir doch. Integrierte Leitstellen heißt aber nicht Feuerwehr und Rettungsdienst und Krankentransport, sondern integriert heißt hier Rettungsdienstleitstelle, also 112 und 116, 117.
Ja.
Die Entwicklung, die sehen wir ja sowieso schon. Man sagt hier aber klar, und das finde ich dann wiederum nicht weitreichend genug oder sehr schade, oder hier hat man scheinbar Angst vor dem Schritt. Man sagt hier, und das kann ich einfach nicht unterschreiben. Hier steht, hierzu sind flächendeckend integrierte Leitstellen aufzubauen. Die beiden Notrufnummern 112 und 116, 117 sind zu erhalten, da sie in der Bevölkerung gut bekannt sind. 112 besser als 116, 117. Und da bereits bislang ein großer Teil der Anrufenden sich selbst richtig einem hochgradig dringlichen 112 oder weniger dringlichen Hilfebedarf zuordnet.
Mhm.
Also Das stimmt einfach. Das, ich weiß nicht, also hier ist leider auch keine nix, wo Studien irgendwie steht, die das so ganz klar unterschreibt. Ja. Also das sehe ich überhaupt nicht so. Sonst würden nicht irgendwie 2/3 der Notrufe rausgefiltert.
Ja, richtig, genau. Wenn es dann nachher dann aus den Notrufen rausgeht und dann in die Notaufnahmen, merkt man auch hier, und das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es keinen Fachabteilungsschlüssel für Notaufnahmen gibt. Es gibt keinen Personalschlüssel, wie viele mindestens vorzuhalten sind, ja, an Pflegepersonalien alleine. Und das soll hier auch festgeschrieben werden. Genauso, dass die Facharztqualifikation für Notfallmedizin eigentlich sehr heterogen umgesetzt wird. Also in allen möglichen Bereichen sagt man, das und das brauchst du. Das merkt man auch wieder, wenn man so einen KV-Arzt mal anruft. Der sagt, ja, was soll ich da machen? Ne? Dass also hier eine fachfremde Aber Versorgung ab und zu mal vorkommt auch einfach.
Den Facharzt gibt es hier mittlerweile? Weil ich eigentlich mein Standpunkt ist, dass es den Facharzt nicht gibt.
Es gibt den Facharzt, aber es muss halt nicht sichergestellt sein, dass der existiert für KV-Dienste.
No. Also ich meine, man kann keinen Facharzt Notfallmedizin in Deutschland machen. Mhm. Schau es jetzt aber nochmal explizit nach. Ja, hier steht schon Schweiz, Europa, Österreich. Es gibt die Zusatzbezeichnung klinische Akut- und Notfallmedizin.
Genau.
Mit einer abgeschlossenen Facharztausbildung. Das ist der Unterschied. Also es gibt
aber wenige Ärzte,
es ist eine Weiterbildung. Es gibt keinen Facharzt. Also keine Facharztausbildung nur für Notfallmedizin, das ist der Punkt.
Ja, dann fragt man sich auch,
ich finde halt, ja, erzähl.
Achso, wenn es diese Lösungsansätze ja schon gibt, und es gibt ja einige auch schon seit längerem, woran könnte es dann manchmal liegen? Ja, manchmal ist auch die Finanzierung hier einfach ein Problem. Auch die wird ja hier
betrachtet. Es ist vor allem Lobby.
Ja.
Also das mit dem Notfacharzt für Notfallmedizin, da habe ich eine Doku gesehen, als ich 15 war. Und seitdem führt man diese Diskussion, ja. Und da wurde schon festgehalten, dass der Facharzt eben nicht eingeführt werden soll, weil man befürchtet, dass zu viele Ärzte den Fachabteilungen abwandern und diesen Facharzt machen und dass die anderen Fachabteilungen nichts mehr haben. Ja. So, also dieses Problem, das ist schon lange bekannt. Und die Ärzte-Lobby, die macht da aber echt viel für sich und auch viel Politisches, Strategisches. Und das ist nicht immer unbedingt aus meiner Sicht im Sinne des Patienten.
Aber auch in der
trotzdem muss man halt
Sorgen, ne? Ist auch die Finanzierung nicht so gegeben, finde ich. Aber sorry, du
meinst es wird halt irgendwie viel doppelt finanziert und es ist halt schwierig. Also man hat ja auch festgehalten, dass diese reine Transportleistung, Rettungsdienst, dass das irgendwie nicht so gut ist. Ich sehe das halt aber einfach nicht so, dass die Patienten die 116, 117 alle so gut kennen. Und ich frage mich auch, wie man darauf kommt, zu behaupten, dass sich der große Teil der Anrufenden selbst einem hochgradig dringlichen Behelfebedarf zuordnet. Also ich habe eine wissenschaftliche Untersuchung im Studium gemacht und ich habe untersucht für einen Rettungsdienstbereich, wo es Eröffnungs- und Abschlussstichwörter gibt. Eröffnungsstichwörter durch die Leitstelle, was glauben wir, was es ist, und Abschlussstichwort durch den Rettungsdienst. Und da gab es eine Diskrepanz, die dazu geführt hat, dass 66% der Einsätze übertriagiert sind. Also dass mehr hingeschickt wird, als eigentlich vor Ort benötigt würde. Und das bedeutet ja im Prinzip, ich weiß nicht, woran die das festmachen. Machen die das daran fest, okay, zu 90% der 112-Anrufe wird ein RTW geschickt, also sind 90% Notfall. Das ist einfach ein falscher Schluss. Also ja. Deshalb, es gibt noch keine Studie, außer vielleicht, wenn ich mit meiner Doktorarbeit fertig bin, die untersucht, was wird denn wirklich aus dem Patienten, was kommt im Krankenhaus raus. Ja. Und deshalb, diese Behauptung ist aus meiner Sicht nicht haltbar.
Ja, und wenn dann eben kein Transport stattfindet, dann wird das meistens auch gar nicht großartig vergütet in der Notfallversorgung. Und das heißt, man geht ja auch wieder nach fallmengenabhängigen Leistungen oder Leistungsvergütungen aus. Das kenne ich sehr schon mitbekommen, dass man hier teilweise nur Transporte zählt, als Einsatz zählt, die auch wirklich in die Klinik gehen, weil das dann Geld gibt. Das gibt halt einfach Geld, weil es einen Transportschein gibt und dann zahlen die Kassen. Und wenn ich den zu Hause lasse, dann war es das. Na, dann wird ein Rettungswagen nicht gemacht und das ist halt unattraktiv dann auch bei KV und teilweise. Ne? Ambulante Fälle und so weiter sind wohl häufig nicht kostendeckend. Wer ambulant behandelt wird oder untersucht wird, auch in der Notaufnahme, wird meistens nicht kostendeckend. Oder es ist nicht deswegen dann natürlich wieder stationärer Aufenthalt, Bettenbelegung zu hoch und so weiter. Für manche Fälle, die gar nicht da rein müssten, aber damit eben das Geld dann auch stimmt. Ja, und das muss also adäquat vergütet werden in diesem Bereich. Sonst haben wir halt immer weiterhin dieses Problem. Da wird es nicht gelöst. Egal, wie oft wir meckern und irgendeine Kommission bilden.
Ein Punkt, den ich ganz gut finde, ist, dass eine Wartezeit eingeführt wird. Also dass 75% aller Anrufe bei der 116, 117 in maximal 3 Minuten und 95% in maximal 10 Minuten entgegengenommen werden. Also
das der eine oder andere
Notruf natürlich sofort. Ja. Was ich gut finde, ist auch, dass sie über geeignete Kontroll und also dass sie über Sanktionsmechanismen sprechen, zum Beispiel Krankenhäuser abmelden, wird Geld kosten, steht da drin. Es wird auch Geld kosten, wenn man sich nicht daran hält. Das erinnert mich übrigens so ein bisschen an die Deutsche Bahn mit dem Verspätungsprozent.
Genau, so ein Leistungskatalog.
Müsste man vielleicht auch da mal machen und vielleicht würde sich dann da auch was ändern. Aber letztlich, also wozu das führen wird, ist bei den Krankenhäusern, okay, da wird die Direktive kommen, wir melden uns gar nicht mehr ab. Das heißt massive Überlastung, um keine Strafzahlungen zahlen zu müssen. Und die KVen, also sorry, wir warten im Schnitt irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und jetzt auf einmal sollen wir das in 3 Minuten hinkriegen, 75% aller Anrufe anzunehmen. Also das bedeutet ja, du musst da irgendwie doppelt so viele Menschen hinsetzen. Ja. Also ich frage mich, wer das alles zahlen soll und woher dieses Personal kommen soll. Das frage ich mich sowohl in der Notaufnahme jetzt, als auch in den Leitstellen. Und es ist ja immer noch so, dass es trotzdem unfair ist, wenn ich jetzt ein 116-117-Patient bin, dann muss ich direkt bei der 112, geht direkt jemand dran und der muss jetzt aber in anderthalb Minuten entscheiden, ob ich da bin, ob ich da jetzt reingehöre oder nicht. Der hat keinen Algorithmus, der 617, die kann 20 Minuten lang abfragen, ja, durch einen riesigen Abfragebaum gehen und der Disponent, der muss das jetzt aber in anderthalb Minuten schaffen. Also das ist da das ist aber ein auch anderes Ergebnis. Angegeben,
dass man auch daran arbeiten muss, hier Algorithmen zu finden, die das mit abdecken und mit unterstützen.
Ja, aber der Punkt ist ja, es müsste eine Regelung geben, dass du sagst, dass ab einem gewissen Punkt, wenn der Disponent keine jetzt akute Lebensgefahr erkennt, dass dann seine Frist von anderthalb Minuten nicht mehr gilt, sondern dass er dann die Möglichkeit hat, zum Beispiel das S-Med aufzurufen, also das Abfrageprogramm der KVen, und dann mit dem das durchzugehen. Das wird wiederum dazu führen, dass die Leitstellen mehr Personal brauchen, weil die länger in Notrufen hängen. Und deshalb sehe ich es als viel zielführender, einen Single Point of Contact zu schaffen, der auch ein physischer Single Point of Contact ist und eben nicht dieses, wir behalten uns beide Nummern weiter vor und also ich sehe da irgendwie gerade, das ist ein bisschen...
Ja, was das Personal in den KV-Bereich angeht, möchte man hier auch auf Ärztinnen und Ärzte aus dem Krankenhaus zugreifen? Sehe ich vielleicht in der Kompetenz teilweise sogar gar nicht so schlecht, wenn man so daran denkt, was sie versorgen müssen, aber auch die brauchen wir in den Kliniken, also naja...
Und man pocht hier auch nochmal auf den Sicherstellungsauftrag der KVen. Und also das ist halt so irgendwie, weißt du, jetzt fängt der Rettungsdienst gerade mit gemeinten Notfallsanitätern an, weil die KVen nicht hinterherkommen, weil die ihrem Sicherstellungsauftrag nicht gerecht werden. Und jetzt sagt man den KVen aber, die müssen jetzt. Also auch das wird ja nochmal alles irgendwie mehr verschärfen. Und wenn das jetzt so kommt, dann sehe ich das ja eigentlich so, dass ich als Kasse sagen würde, ich finanziere euch keinen Gemeindenotfallsanitäter, weil das aus unserer Sicht ist es ja eine Doppelfinanzierung. Wir finanzieren die KVen dafür, dass sie das machen. Sie machen es nicht, also finanzieren wir jetzt noch parallel den Gemeindenotfallsanitäter. Und also ich als Kasse würde es nicht machen. Ich würde sagen, entweder entscheidet euch, wer es macht, aber wir finanzieren nicht beide.
Beide Sachen, genau. Deswegen. Ich meine, das sind ja alles Empfehlungen. Es sind ja, also es ist jetzt nicht im Stein gemeißelt, aber sie empfehlen hier ja gewisse Sachen. Was ich wieder gut finde, Punkt 13 bei den Zielen, ist die elektronische Behandlungsakte. Eine Sache, die wir ja schon öfter mal angesprochen
das
haben,
ist sehr gut,
wo wir gesagt haben, mit Gesundheitskarte könnte man es machen, aber hier wird ja direkt vorgeschlagen sogar eine Akte, also es gibt quasi eine Datenbank, wo du auf die Akte zugreifen kannst, wo du gucken kannst, was ist. Ich hatte es heute Morgen auch wieder. Wo ist die Akte? Hat der Pflegedienst mitgenommen, der möchte das alles einpflegen. Ich hatte nichts da über die Patientin, weiß einfach gar nichts und das nervt so sehr, weil die uns dann meistens auch selbst nicht sagen können. Der Brief ist beim Arzt, ne, vom Krankenhaus, keine Kopie vorhanden. Das wäre auf jeden Fall gut, dass man auch hier beschrieben hat, dass uns der Datenschutz oder dass der Datenschutz nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis eingesetzt wird, sondern uns eben ja ein Bein stellt. Ne? Und das sollten wir auf jeden Fall hier mal hören. Einheitliches Terminbuchungssystem, keine Frage, dass man hier auch mal aufräumt und auch mal sagt, ja, ich kann Ihnen hier aber den anderen Arzt empfehlen. Auch da gibt es ja manchmal Probleme und vor allen Dingen diese Uneinheitlichkeit, was man vorhin auch schon sagte, dass die Leitstelle arbeitet so, der Rettungsdienst arbeitet so. Ich glaube, da stehen wir uns selbst im Weg, weil wir nicht bundeseinheitlich sind. Der Föderalismus ist da halt wirklich mal auch ein Problem.
Also das wurde ja da auch festgestellt. Ich finde es schon gut, also man redet ja Richtung Telemedizin und ich denke auch, da kann man schon viel, zum Beispiel so diese ganzen Derma-Geschichten kann man schon darüber klären. Oder irgendwelche fraglichen allergischen oder zum Beispiel sowas wie hatten wir gestern für Brühung Kind, rufst du schnell an, dann schaut er sich an und sagt, okay, ja, wir müssen jetzt mit dem Rettungsdienst in Verbrennungszentrum oder nee, das ist jetzt nicht so wild. Das sehe ich schon gar nicht, finde ich gut. Ich finde es auch gut, dass die an einer Stelle gesagt haben, man soll wirklich alles anbinden, was der Bevölkerung zur Verfügung steht, FaceTime, WhatsApp, Videocall. Bin ich mal gespannt, wie das dann funktionieren soll. Die integrierten Notfallzentren finde ich auch gut, hier lange Theke, wobei ich mich dann wieder frage, dürfen die Transportscheine ausstellen? Wenn ja, sehe ich uns nur noch Patienten in diese INZs fahren und das kann ja auch dann nicht Sinn und Zweck des Ganzen sein. Und mir fehlt hier leider auch in diesem ganzen Reform der Notfallversicherungsdenk, fehlt mir einfach das Taxi. Ja. Also einfach mal das Taxi zu bezahlen, den Patienten mit einem Taxi ins Krankenhaus zu bringen. Und ich finde es auch schade, dass man hier sagt, Seite 14.5, dass die integrierten Leitstellen so vorteilhaft und attraktiv sein müssen, dass ein Anreiz besteht, sich an die integrierte Leitstelle zu wenden. Also ich finde, es sollte so sein, dass man ganz klar sagt, wer keinen Code der ILS, der Gesundheitshotline, erhält, der hat auch keinen Zutritt zum Gesundheitssystem. So, das bedeutet, es findet immer erstmal eine Telefontriage statt und dann wird weiter geguckt. Und dann hast du vielleicht einen Code, der sich vielleicht auch ergänzt werden kann.
Ja.
Und
hat man auch nicht die,
damit es einfach einheitlich ist.
Die Ausrede so von wegen, was hat der Hausarzt dazu, der ist im Urlaub, bla 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 und so weiter. Haben sie denn schon mal die ILS angerufen und sich mal einschätzen lassen? Ne? Nee, habe ich nicht. Ja, warum nicht? Warum haben sie denn jetzt, also gut, genau. Den Rettungsdienst haben sie jetzt gerufen, weil man ist ja da, ne? Aber warum haben sie das nicht einschätzen lassen? Oder warum haben sie nicht drauf gehört? Warum haben sie jetzt nochmal angerufen? Ne? Also das auf jeden Fall, ja.
Das wäre dann was, so wenn so der Patient in die Notaufnahme spaziert und dann, ja, haben sie, wo ist denn ihr Gesundheitscode? Ja, ich habe keinen. Okay, wer hat ihnen denn gesagt, dass sie hinkommen müssen? Ja, das habe ich selbst entschieden. Ja, nein, rufen sie einmal die ILZ an und die entscheidet, was mit ihnen passiert.
Genau. Es sei denn, ich meine,
und dann hat man das
du bist jetzt gerade bewusstlos vor der Tür und du wirst reingebracht. Da ist was noch was anderes, Notfall.
Ja, genau.
Ne?
Ja, genau, richtig.
Also bevor da die anderen meckern.
Oder du kommst da mit deiner schwangeren Frau rein, dann kann man sicherlich eine Ausnahmeregelung schaffen. Aber
dann natürlich wieder so, ja, wenn man den Patienten nicht kennt am Telefon, man schätzt das falsch. Ah, ja, deswegen ja, elektronische Patientenakte. Hoffentlich und eventuell dann auch die FaceTime, was auch immer, Calls, ne? Also Videocalls, dass du das auch mit einschätzen kannst. In der Akte steht schon so vieles drin und das hilft wirklich ungemein, einiges einzuschätzen. Und dann sind das natürlich auch geschulte Personen. Das sind nicht irgendwelche Leute, die ans Telefon gehen und mal sagen, ja, also der Computer sagt dies, ne? Die das auch mit einschätzen können, die Erfahrung haben. Und das alles so in Kombination kann dazu führen, dass wir hier auch ein besseres Versorgungssystem haben, vor allen Dingen kein proppenvolles, überlastetes System, sondern eben gut eingeschätzt. Es wird auf jeden Fall einiges aussortieren. Es wird aber auch immer dazu kommen, dass irgendwelche durchs Raster fallen. Das muss man einfach auch sagen. Das ist heute auch so, dass man das manchmal falsch einschätzt und das werden wir auch in Zukunft nicht ändern können. Aber dementsprechend finde ich das schon mal ganz gute Ansätze. Auch Dolmetscherdienste steht hier übrigens auch drin, fand ich gut, Seite 15.7. Ne? Wie oft, und wir werden es nicht verändern können, wir werden immer mit Geflüchteten arbeiten müssen, mit Leuten aus anderen Ländern. Und also ich ärgere mich manchmal schon, dass ich Latein gewählt habe und ich noch eine Zusatzsprache zu Spanisch und Englisch. Ne? Dass ich mich jetzt vielleicht noch auf Russisch oder sowas unterhalten kann. Wir haben viele Ukrainer bei uns und da würde ich gerne schon mal ab und zu mal quatschen, ohne immer mit Google-Übersetzer oder hier Siri und so zu reden, aber ohne jemanden am Telefon einfach zu haben. Das hilft schon wunderbar. Habe ich meistens aber nicht. Also so eine Sachen.
Boom. Ja, also wie gesagt, da stehen viele gute Dinge drin. Ich finde aber in einigen Fällen könnte es noch ein bisschen verpflichtender und bindender sein.
Gut, das müssen ja nachher dann die Institutionen entscheiden, die das dann alles so mitentscheiden. Das ist ja jetzt
genau, also es ist ja auch nur eine Stellungnahme. Genau. Es ist noch lange kein Gesetzesentwurf.
Echtzeitübermittlungen zum Beispiel finde ich auch super. Also das IVENA wird bei uns zum Beispiel bald eingeführt jetzt.
Man muss halt auch sagen, wenn du gesehen hast, wie der Lauterbach das vorgestellt hat, also der hat das ja einfach nur abgelesen irgendwie. Und du hast richtig die Lustlosigkeit und diese leidend oder diese Begeisterungslosigkeit für dieses Thema gesehen. So. Also das meine ich jetzt nicht so, weil der Lauterbach vielleicht immer so ist, sondern richtig gesehen.
Öfter mal
wir beklagen, also es gibt ein Problem, nämlich, was steht hier? Ach so, ja genau, das Problem ist, also du hast so richtig gemerkt, okay, scheinbar kommt das auch bei Ihnen gar nicht an. So richtig, weißt du, da hat ihm jetzt jemand gesagt, darüber müssen wir mal sprechen, ja okay, macht schon irgendwie Sinn, aber
und jetzt kommen die da an mit so einer ganz großen Empfehlung, das kann ja wohl nicht sein und die Presse, die barackt jetzt auch noch, das Thema Corona, lieber Herr Lauterbach, ist nicht vom Tisch, aber es ist auf jeden Fall schon fast jetzt, das haben Sie selbst jetzt auch gesagt, nämlich am 14. Februar hat er getwittert, die Corona-Schutzmaßnahmen haben in den letzten Monaten gewirkt, gerade in den Pflegeeinrichtungen sind viel weniger Menschen gestorben als in den beiden Vorjahren. Ab dem 1.3. werden die restlichen Maßnahmen auslaufen, Ausnahme Masken für Besucher. Ich danke allen Vorsichtigen und dementsprechend müssen Sie sich jetzt eben auch mal anderen Themen widmen, die sehr, sehr lange nicht beachtet wurden und dementsprechend schon am Limit laufen, wenn nicht sogar schon langsam zerbröckeln. Und das ist nun mal die Notfallversorgung, die Akutversorgung eben von Patientinnen und eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich auf dem Zahnfleisch kriechen. Also hier muss man tätig werden und dementsprechend ist so eine Kommission gar nicht so schlecht. Jetzt heißt es nur noch umsetzen, das Ganze. Und bitte nicht in kleinen Stückchen und über Jahrzehnte hinweg, sondern wenn, dann muss man hier wirklich mal jetzt einen harten Cut machen und sagen, so, Geld her und einführen.
Gib ihm.
Weil nur so wird dieser Job wieder oder werden diese Jobs wieder attraktiv. Das ist nämlich...
Ja, oder hat ja der ehemalige Ärzteleiter aus Berlin gesagt, Stefan Polacek, hatte ich mir im Spiegelartikel gesehen, hat gesagt, ja, also wir sind ja auch selber schuld, dass wir keine neuen Leute finden, wenn wir immer nur darüber schimpfen, wie schlecht
das ist. Ja, genau, ist. Wir können es ja auch einfach lassen und genau, richtig.
Das hinnehmen. Dann haben wir das Feuerwehrphänomen, ich verspreche euch Brände und am Ende sitzt du dann auf dem Rettungswagen und bist frustriert. Ja. Also so geht's.
Genau, nicht, mit der Lösung wird das ja wieder attraktiv und vielleicht hat es ja auch ein bisschen gewirkt, dass wir so oft gemeckert haben. So
muss man
oft
sehen, also ich sehe da so ein bisschen irgendwie mittelfristig mehr Chaos, aber ja, es muss ja auch erstmal in den Gesetzesentwurf gebracht werden, also da rechnen wir mal, glaube ich, frühestens Ende diesen Jahres, Anfang 2024 mit, dass zumindest das Thema mal angegangen wird. Und es ist ja auch die vierte Stellungnahme, mal gucken, wie viele noch kommen.
Lest es euch durch, in die Shownotes haben wir euch den Link gepackt zu dieser PDF, die ist gar nicht so schlecht und liest sich eigentlich auch recht einfach, ist nicht so hochkompliziert wie manche andere Arbeiten und da kann man auf jeden Fall mal reinlesen und sagen, ah ja, okay, cool, wenn die das lösen, vielleicht seht das mal selbstkritisch, könnt ihr uns ja auch mal was dazu schreiben. Aber ansonsten freuen wir uns auf die nächsten Themen, also die nächsten drei Themen haben wir ja schon oder die nächsten zwei.
Haben wir schon.
Die Nomaden. Genau. Ja, dann SSD wird weitergehen. Nein, was war das andere noch? Was haben wir da noch?
S3-Linie,
genau. Und mal gucken, was da. Ach ja, und die TNA, unsere Gästin, mal aus Rostock. Ich bringe mal einen Rostocker Gast mit rein.
Die TNA. Die,
von der Aktion Tommy nicht allein. Eine ganz, ganz tolle Aktion. Bin ich auch ein bisschen traurig, aber da können wir auf jeden Fall mal drüber reden. Und die sollte auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Bekommt sie auch schon, ne? Gut. Yes. Ja, eine Stunde und ungefähr 15 Minuten haben wir es jetzt geschafft für die Hundegänger, die bei dem miesen Wetter, wie es jetzt gerade ist, draußen sein müssen, haben wir es ein bisschen länger gemacht. Ja. Luis, dir viel Spaß noch in Köln, pass schön auf. Wie lange geht das jetzt eigentlich bei euch noch?
Bis Dienst, ja, also Aschermittwoch ist eigentlich alles gelaufen. Ja,
genau. Deswegen genau. Pass auf dich auf. Gehst du auch feiern oder...
Nee, ich habe morgen Nachtdienst, ich bin jetzt gleich verabredet noch und dann habe ich, also ich habe keine Zeit.
Keine Zeit zum Feiern? Montag. Nein, du bist dann im Hintergrund und passt auf die Leute eher auf.
Ja, okay, klar.
Das. Na gut. Ja, wir sehen uns dann demnächst wieder in Köln und nächste Woche vor allen Dingen dann eben zu dem nächsten Thema und euch da draußen feiert schön, aber passt auf euch auf und wisst, ruft den Rettungsdienst bitte nur, ja, wenn es nicht einfach nur Alkohol ist und was anderes. Hat uns nämlich auch einer geschrieben, kann man nicht zu Alkohol einfach auch ein KTW schicken. Guck dir nochmal die Aufgaben eines KTWs an dieser Stelle, lieber Luis. Also der andere
ein KTW schon. Anderes Thema.
Ja, genau. In diesem Sinne, bis dann. Ciao,
ciao.
Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.